It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you. Wayfair, every
style, every home. Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Und dieser Podcast heißt ja das Scholz-Update. Und vom Beginn der Kanzlerschaft von Olaf Scholz habe ich mich bemüht zu gucken, wie schlägt sich dieser Bundeskanzler eigentlich in all den Jahren. Nun sind es nicht vier geworden, sondern drei und ein bisschen. Und wir steuern zumindest, das kann man heute seriös sagen, auf das Ende der ersten Legislaturperiode hinzu. Jetzt werden viele sagen, es gibt keine zweite, das weiß man aber ja nicht. Aber die erste geht auf jeden Fall zu Ende und ich habe mir deshalb überlegt, einmal ein ganz besonderes Resümee zu ziehen, ein Scholz-Resümee mit vier Menschen, die ihm besonders nahe sind. Und ich freue mich, dass die alle überhaupt mitmachen, denn bisher waren die ganz zögerlich oder relativ zögerlich so mit solchen Dingen wie so einem Podcast, was man verstehen kann, jetzt zum Glück nicht mehr. Also in den nächsten vier Folgen vier Menschen, die Olaf Scholz in diesen drei Jahren und darüber hinaus begleitet haben. Am Ende der Bundeskanzler selber. Davor Steffen Hebestreit, sein Regierungssprecher. Davor Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, Co-Vorsitzende. Und heute, und da freue ich mich sehr, ist der Kanzleramtsminister da, Wolfgang Schmidt. Lieber Wolfgang, wir kennen uns schon lange, duzen uns, wobei ich glaube ich sage, ich kenne gar nicht so viele Journalisten, die du siehst, oder?
Gibt wenige, in der Tat.
Wie ist das gekommen?
Also ich weiß es nicht, ich bin ja immer so ein bisschen im Hintergrund und dann redet man so ein bisschen und dann redet man ein bisschen mehr. Und da ich ja auch schon einen Tag länger da in Berlin unterwegs bin und dann ja in Hamburg war, kam das irgendwann, wenn man dann abends zusammensteht, ein bisschen ablästert oder tief diskutiert.
Dann duzt man sich.
Und irgendwann duzt man sich.
Du hast gesagt, irgendwie, man kommt viel ins Gespräch. Und du warst, bevor du Kanzleramtsminister wurdest, warst du jemand, der sehr viel Olaf Scholz erklärt hat. Also, es gibt immer die schöne Anekdote, dass wenn Olaf Scholz weg war, oder wenn er irgendwo hinkam, kurz vorher oder kurz nachher warst du da und hast nochmal erklärt, das hat er so gemeint, achte mal darauf und so weiter. Als Kanzleramtsminister, das musst du einmal erklären, warum, hast du dich zurückgehalten? Also mit öffentlichen Auftritten, eigentlich hast es quasi kaum welche, ganz anders als deine Vorgänger, Helge Braun und Peter Altmaier, die keine Talkshow ausgelassen haben und wie verrückt versucht haben, Angela Merkel zu erklären. Jetzt, wo diese erste Legislatur zu Ende geht, kannst du mal erklären, warum das so war?
Ich habe mir das sehr genau überlegt und habe dann mich an Vorbildern orientiert. Und das waren insbesondere Thomas de Maizière, der bei Angela Merkel der erste Kanzleramtschef war, und Frank-Walter Steinmeier, der heutige Bundespräsident. Und die waren auch beide welche, die eher hinter den Kulissen gewirkt haben. Und meine Überlegung war, dass bei einer Drei-Parteien-Koalition mit zwei Partnern, die lange nicht regiert hatten, es, glaube ich, ganz gut ist, wenn da einer ist, der jetzt nicht die ganze Zeit in den Talkshows sitzt und sich selber produziert, sondern der versucht, den Laden zusammenzuhalten und eher hinter den Kulissen wirkt, sodass die anderen glänzen können, natürlich auch der Kanzler, und dann auch ein bisschen so den Notar der Regierung gibt, weil ich bei den Koalitionsverhandlungen immer mit dabei war, so der Edel-Note-Taker, der dann den Text am Ende mitgeschrieben und zu Ende geschrieben hat und deswegen natürlich wusste, was sich hinter mancher Formulierung verbirgt. Und das ist dann ganz gut, wenn man da eine gewisse Neutralität hat, obwohl ich natürlich Olaf Scholz-Ultra und Sozialdemokrat bin.
Aber hätte es Olaf Scholz nicht geholfen, gerade als es dann begann und die Menschen gesagt haben, wir verstehen ihn nicht, wir wissen nicht genau, was er meint, wenn du dann doch da gewesen wärst und das so erklärt hättest, wie du es ja früher erklärt hast. Es gibt Menschen, die es auch gut mit dir meinen, die sagen, der hat irgendwie mehr oder weniger diesen Kanzler ins Kanzleramt gequatscht, weil er so viele Leute vor 2021 davon überzeugt hat, dass es so kommt, wie es dann gekommen ist.
Na, das war ja hinter den Kulissen und nicht vor den Kulissen. Und hinter den Kulissen habe ich hin und wieder auch mich mit Journalistinnen und Journalisten oder auch anderen getroffen und natürlich auch versucht zu erläutern, was wir da machen und warum das auch eine schwierige Zeit war. Ich fand nur, es ist der Rolle angemessen als Chef des Kanzleramtes, genauso wie das viele Chefinnen und Chefs von Staats- und Senatskanzleien hier ja auch in Hamburg auch eher nicht öffentlich machen, sondern tatsächlich versuchen, den Laden zusammenzuhalten und die Arbeit zu machen. Da war ja doch ein bisschen was los.
Wenn du sagst, du hast versucht, den Laden zusammenzuhalten, wie schwer trifft es dich, dass das nicht gelungen ist?
Das ist schon was ich sehr bedauere, weil ich schon fand, dass wir in einer sehr schwierigen Zeit auch eine Aufgabe übernommen haben, die ich auch gerne zu Ende geführt hätte. Und mit der Koordinatorin-Kollegin von den Grünen, Anja Heiduk, die ja hier auch in Hamburg Bundestagsabgeordnete Senatorin war, und mit dem Staatssekretär im Finanzministerium, der das für die Grünen koordinierte, haben wir uns einmal in der Woche getroffen, sehr, sehr viele Probleme gelöst. Ist aber so ein bisschen wie beim Eisberg. Ich glaube, dass das, was unter der Wasseroberfläche war das, was wir weggeschafft haben. Und das, was ober der Wasseroberfläche war das, was in der Öffentlichkeit den Streit dargestellt hat und was ein bisschen leider das Bild der Koalition auch geprägt hat.
Kann man die Koalition, die Ampelregierung in Phasen einteilen? Ich versuche es mal und du widersprichst mir immer, du sagst, nee, das siehst du falsch. Die erste Phase, einerseits die Aufbruchphase und auch die Phase, wo Olaf Scholz, ich will nicht sagen gefremdet hat mit dem Kanzleramt, aber wo es ihm gar nicht so leicht gefallen ist, oder? Ich weiß nicht, das erste Mal im Kanzleramt war und er, ich will relativ verloren ist das auch das falsche Wort, aber man merkte, dass die Wucht dieses Amtes ihn in den ersten 2, 3, 4 Monaten irgendwie, man merkte eben diese Wucht dieses Amtes an.
Ich habe einen anderen Eindruck.
Okay.
Ich hatte das Gefühl, die erste Phase war tatsächlich von dem Beginn der Regierungszeit dann bis zum Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, also am 24. Februar. Das war eine Zeit, wo übrigens die Umfragen auch noch sehr gut waren, wo die Bürgerinnen und Bürger, die die SPD oder die FDP oder die Grünen gewählt hatten, auch ganz zufrieden mit ihrer Wahl waren. Wir erinnern uns, ne, bei den Koalitionsverhandlungen, neuer Stil, ganz andere Art des Umgangs. War relativ viel Freude und Vorfreude, nicht nur jetzt bei denen, die neu regierten da. Und dann kam dieser Krieg und dann begann es ja sofort, dass kritisiert wurde, ihr macht zu wenig, ihr unterstützt da nicht, andere, die sagten, oh, oh, oh. Und wir konnten es quasi niemandem so richtig recht machen. Und das hat dann einerseits innerhalb der Koalition natürlich auch zu vielen Diskussionen geführt, aber auch nach außen ist das Bild, das Olaf Scholz abgegeben hat, das die Koalition abgegeben hat, Stück für Stück schlechter geworden.
War das so? Weil ich bin jetzt auf die Phase 2 gekommen, das war die Phase Zeitenwende-Rede, wenn man jetzt zurückblickt, wahrscheinlich der größte Moment in der Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Also der Moment, ich weiß nicht, ob es Standing Ovations waren, aber es gab großen Applaus auch von der CDU, CSU und bis heute wird diese Rede und alles, was er da gesagt hat, gelobt.
Das stimmt und ich glaube, man kann auch sagen, dass das, was dann in der Folge der Rede passiert ist, also die Unterstützung der Ukraine, dann die Frage, dass wir das mit der Gasversorgung hingekriegt haben, dass die Preise nicht durch die Decke geschossen sind. Das war sozusagen im Krisenhandling, glaube ich, von allen einigermaßen objektiv anerkannt. Das habt ihr gut gemacht. Nur gleichzeitig hat ja kurz nach der Rede die Frage begonnen, tut ihr jetzt auch wirklich genug für die Ukraine? Und das hat, war mein Eindruck jedenfalls, schon dann den Beginn eingeläutet, wo sehr viel kritischer geguckt wurde. Und mein Eindruck war auch, dass 95% der veröffentlichten Meinung, also deine Kolleginnen und Kollegen, jetzt eher nicht so zufrieden waren, weil sie den Eindruck hatten, Scholz sollte mehr machen und der ist so zögerlich und der macht nicht das, was wir jetzt von ihm erwarten.
Wenn man zurückguckt, was waren die Gründe damals, dass er so zögerlich war? Ich mach mal ein paar Thesen und du sagst, stimmt oder stimmt nicht. Das eine ist, natürlich wollte man keine Alleingänge machen und wollte sich mit den USA absprechen. Glaube ich, da kann man irgendwie einen Haken hintermachen. War das zweite aber auch, dass man zu Beginn des Krieges erstmal gucken musste, was ist das eigentlich für ein Mensch, dieser Selenskyj? Wie ist diese Regierung in der Ukraine? Weil ich erinnere mich, vor dem russischen Angriffskrieg war das ja durchaus so, dass auch die Vorgängerregierung zumindest immer auch Zweifel hatte. Und das war ein Land, was eher ein bisschen korrupt war und man wusste nicht genau, was man mit dem anfangen kann. Dritter Punkt, die Sorge, dass vielleicht Waffen, deutsche Waffen, NATO-Waffen in die Hand der Russen kommen. Was davon hat welche Rolle gespielt?
It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. Some of y'all might have heard I made the cross-country move from LA to New York last year, and Wayfair has definitely helped me create the feeling of home wherever I am. I love a cozy couch and a comfy living room that feels like our little sanctuary for our family. And I love vases, I love candles, I love anything that kind of makes you feel at home and peaceful. Anyway, something about me is I love options when it comes to making my home more me. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. Everyone loves a good deal. I mean, who does not want free and fast and easy delivery? Come on. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you. Wayfair, every style,
every home. Das erste war etwas, was Olaf Scholz, ich finde, man kann sich das ganz gut angucken. Man gucke sich nochmal diese Rede oder lese die sich durch, die er da am 27. Februar 2022 am Sonntag diese Zeitenwende-Rede gehalten hat. Und da hat er die Kriterien dessen, was aus seiner Sicht ist, oder die Dinge, die jetzt nötig sind, auch Kriterien aufgezählt. Und das eine war ganz klar, die Ukraine auch mit Waffen zu unterstützen. Das zweite war sehr eng abgestimmt mit den Verbündeten, also insbesondere innerhalb der NATO, aber auch bei der EU und bei der Gruppe der 7 wichtigsten Industriestaaten zu handeln. Und das dritte war, nicht direkt Kriegspartei zu werden. Also dass weder die NATO als Militärbündnis noch Deutschland sich direkt an diesem Krieg beteiligen. Und das ganz am Anfang, wenn wir uns zurückerinnern, hat Zelensky von den westlichen Staaten gefordert, sie mögen eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten. Aus seiner Sicht völlig selbstverständlich und sinnvoll, dass russische Flugzeuge und Raketen, die da nichts zu suchen haben, die das Völkerrecht brachen, dann auch abgeschossen werden. Aus der Sicht Deutschlands, der USA, auch Franzosen, Engländer, alle haben es so gesehen, keine so wahnsinnig gute Idee, jetzt mit NATO-Waffen oder von NATO-Soldaten russisches Fluggerät abzuschießen. Völkerrechtlich wäre das eine Unterstützung gegen einen oder für ein angegriffenes Land gewesen, völlig legitim, aber als direkte Konfrontation zwischen NATO und Russland vielleicht kein so wahnsinnig kluger Gedanke. Und das war etwas, was, so war mein Eindruck, Olaf Scholz, was Joe Biden, was aber auch Macron und andere sehr umgetrieben hat. Es gab ja kein Drehbuch oder kein Manual, in das man einfach gucken konnte, wenn ihr das macht, ist die Reaktion so. Sondern das war ja ein vorsichtiges Rantasten. Was ist die notwendige Unterstützung für die Ukraine? Das hat sich über den Zeitlauf auch verändert. Und was sind die Dinge, die man machen kann, ohne dass es zu einer Kriegsbeteiligung kommt? Die Frage, ob man Zelensky traut oder nicht traut, hat wirklich keine Rolle gespielt, sondern es war sehr schnell klar, das ist ein angegriffenes Land. Hier wird ein Tabubruch begangen von Russland und dann hat die Ukraine jede Unterstützung verdient. Und zum Schluss muss man ja auch sagen, wir hatten jetzt keine Lagerhallen voll mit Waffen, die man einfach nur ausliefern musste. Wir hatten auch keine richtige industrielle Produktion von Munition oder Waffen, sondern das musste erst mühselig aufgebaut werden. Und dann ist, glaube ich, das Letzte, dass wir auch in Deutschland nicht wirklich gewohnt sind, solche Debatten zu führen. Das heißt, anders als in all den anderen Ländern haben wir ja sehr schnell über einzelne Waffensysteme gestritten und die Talkshows bestritten und Leute, die vorher noch nie mit einem Panzer zu tun hatten, konnten dann auf einmal aufsagen, welche Vorteile dieser Typ gegen den anderen hat. Und diese Art von Debatte hat es tatsächlich in anderen NATO-Staaten überhaupt nicht gegeben. Da hat es offenbar ein größeres Zutrauen in die eigene Regierung gegeben, dass die das schon richtig machen wird. Und dann hatten wir eine absolut skurrile Situation, dass Deutschland relativ zügig der zweitgrößte Unterstützer mit weitem Abstand der Ukraine wurde, auch in militärischer Hinsicht. Aber wir hier eine Debatte hatten, als ob wir bei der Lieferung von 5000 Helmen stehen geblieben wären.
Und wo diese Debatte aber nicht dafür gesorgt hat, dass die Ampelparteien sich auseinander dividiert haben, sondern da waren sie eigentlich relativ einig. Ne? Also der Streit ist ja nicht gekommen über den, also von einzelnen Politikern vielleicht.
Wollte ich gerade sagen, Zimmermann, da gab es so drei
Zimmermann oder Anton Hofreiter, aber unter Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz gab es diese Problematik nicht. Und das, wann ging das los? Wann hattest du das Gefühl, buh, jetzt funktioniert das nicht mehr so, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Wann begann das?
Das eine war sicherlich das sogenannte Heizungsgesetz, also das Gebäudeenergiegesetz, das ja Teil einer größeren Einigung dann auch in einem dieser vielen lange andauernden Koalitionsausschüsse war. Und wo dann leider einen Gesetzentwurf, der normalerweise sehr intern in der Koordinierung zwischen dem Finanzministerium, dem Wirtschaftsministerium, dem Kanzleramt diskutiert hätte werden sollen, bevor er an die Öffentlichkeit geht, durchgestochen worden ist. Und das hat dann, weil es ein unfertiger Entwurf war, wo das Kanzleramt und auch das Finanzministerium durchaus Fragen hatte, eine sehr öffentliche, erregte Debatte gab. Und das hat dann auch Misstrauen gesät, weil natürlich ein Wirtschaftsministerium sich gefragt hat, wieso ist das jetzt an die Öffentlichkeit gekommen? Mhm. Wem nützt das eigentlich? Und dann war das Zweite, glaube ich, was die Koalition wirklich auch an die Grenzen gebracht hat, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 15. November 2023 dann, als es um die Frage ging, wie die Schuldenbremse zu interpretieren ist. Und das hat nicht nur für diesen Klima- und Transformationsfonds, um den es damals ging, 60 Milliarden Euro, nicht genutzte Corona-Kreditermächtigungen, die umgewidmet worden waren zu Beginn der Regierungszeit, betroffen, sondern es hat auch Auswirkungen auf ganz, ganz viele andere Vorhaben gemacht. Den berühmten Doppelwumms von Olaf Scholz aus dem Oktober 2022 mit der Strom- und Gaspreisbremse, aber selbst sowas wie die Fluthilfe im Ahrtal, die wir noch in der Großen Koalition beschlossen hatten. Und auf einmal gab es eine große Finanzierungslücke im Haushalt. Und Christian Lindner, der damalige Finanzminister, hat gesagt, ich bin nicht bereit, hierfür weitere Schulden aufzunehmen und hat gesagt, das müssen wir jetzt aus dem Kernhaushalt bezahlen. Und das hat dann sehr lange gedauert, sehr viel gerungen, bis wir das hingekriegt hatten, mit vielen Schmerzen. Die Bauernproteste Anfang 24 sind ja noch in Erinnerung. Und das war sicherlich der Punkt, wo die Unterschiede zwischen den drei Parteien nochmal sehr, sehr deutlich geworden sind. Und das ist für mich mit das Entscheidende in der Betrachtung auch dieser Koalition. Es sind einfach drei ganz unterschiedliche Parteien, die da erstmals in der Geschichte der Republik, glaube ich, tatsächlich eine Regierung haben bilden
müssen. Kann man sagen, das ist fast ein, also ich erinnere Christian Lindner, der dreimal in diesem Podcast zu Gast war und jedes Mal betonte, es ist keine Liebesheirat gewesen. Wir passen eigentlich gar nicht zusammen. Ich wollte nicht mit Olaf Scholz zusammen regieren. Und man sagen muss, kann man im Nachhinein sagen, es ist fast ein Wunder, dass es überhaupt 3 Jahre gehalten hat?
Nein, wenn wir uns mal zurückerinnern, der Versuch, die erste Drei-Parteien-Regierung von drei so unterschiedlichen Parteien zu machen, 2017, Frau Merkel mit Lindner und den Grünen, hat nicht geklappt. Die sind nicht mal in die Phase der Verhandlungen gekommen. Die sind schon in der Sondierungsphase aus der Kurve gefallen. Man kennt das ein bisschen aus dem Privaten. Drei ist immer schwierig. Da fühlt sich immer einer ausgeschlossen, hat das Gefühl, zwei haben sich gegen einen verbündet. Und dann in der Politik, wenn es drei so unterschiedliche Parteien sind, ist es ja noch mal schwerer, weil tatsächlich Christian Lindner und Robert Habeck und ich zum Beispiel bei verschiedenen Themen, die jetzt eine Rolle gespielt haben, die Rolle des Staates, die Größe des Sozialstaates, wie man mit Verschuldung umgeht, was eigentlich mit Steuern ist, wirklich fundamental unterschiedliche Ansichten haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich Christian Lindner überzeuge, dass meine Haltung die richtige ist, ist genauso groß, wie dass ihm es gelingt, seine Position mir dann zu verkaufen. Und wir müssen aber trotzdem, das ist ja Politik, obwohl wir so unterschiedliche Meinungen haben, am Ende zu einer Lösung kommen. Und das geht dann auch häufig leider nicht ohne öffentlichen Streit ab, weil natürlich die eigenen Parteien dann immer auch wieder erwarten, dass die eigenen Leute für die Anliegen kämpfen, dass wenn ein Kompromiss geschlossen wird, man hinterher aber noch deutlich macht, was man rausgeholt hat und auch ein bisschen sagt, was man nicht geschafft hat. So ähnlich wie die SPD in der Großen Koalition ja auch zwischendurch 2019 der Meinung war, eigentlich sollten wir da raus. Nikolaus ist Kroko aus. Und das ist, glaube ich, die neue Zeit, in der wir jetzt leben, dass es tatsächlich so ist, dass wir durch unser Wahlverhalten Parteien miteinander in Koalitionen, ich will nicht sagen zwingen, aber bringen, die eigentlich in der Tat nicht so richtig viel miteinander zu tun haben. Und das ist dann die große Kunst von Politik. Und deswegen finde ich, dass Olaf Scholz das gar nicht so schlecht gemacht hat, so unterschiedliche Partner so lange, immerhin über 3 Jahre zusammenzuhalten.
Und dann ist es auseinandergebrochen und dann ist etwas passiert, was ich, du kennst ihn ja 100-mal besser als ich, was ich aber bei Olaf Scholz noch nie so erlebt habe, weil es ja dieses erste, ich weiß nicht, ob es das erste Scholz'sche Gesetz ist, aber ein Scholz'sches Gesetz ist, wir sind nie beleidigt, wir sind nie hysterisch. So. Und dann habe ich ihn doch beleidigt erlebt, zum ersten Mal richtig beleidigt, hysterisch nicht, aber sauer und beleidigt. Das war, nachdem er dann Christian Lindner entlassen hat. Es gab die einen zunächst, die gesagt haben, ah, endlich spricht er mal so. Und viele andere, die aber gesagt haben, und ich gehöre zu den anderen, die gesagt haben, verstehe ich nicht. Warum macht er jetzt die Ausnahme von seiner Regel? Hast du das verstanden, warum Olaf Scholz sich zum ersten Mal so gezeigt hat, wie er sich ja eigentlich nie zeigen wollte und wie er, Entschuldigung, im Zweifel auch nicht ist?
Ich glaube, es hatte sich viel aufgestaut und jetzt ist ja hinterher auch ein bisschen was rausgekommen, was die FDP da geplant hatte. Und diese Art, mit einer Regierung umzugehen und auch mit den Herausforderungen, das war ja am Abend, nachdem das Ergebnis der US-Wahl verkündet worden ist, das hat man gesehen, hat ihn angefasst und das fand er, um es norddeutsch zu sagen, nicht wirklich gut. Und auch diese jetzt berichtete Überlegung, dass man von Seiten der FDP die Koalition würde platzen lassen, wenn Olaf Scholz nicht in Deutschland ist. Das hatte sich ja zu uns rumgesprochen. Und das hat dann dazu geführt, dass er, glaube ich mal, an dieser Stelle einmal seinen Gefühlen freien Lauf lassen wollte, musste, konnte.
Was ihm geschadet hat?
Das weiß ich nicht. Mein Eindruck ist, dass die Regierungsbeteiligung ihm und seinem Ruf sehr geschadet hat. Weil natürlich die meisten Deutschen von dem mächtigsten Mann der Republik, dem Bundeskanzler, erwarten, das haben sie alle schon mal gehört, Richtlinienkompetenz, Machtworte sprechen. Das, was er hier in Hamburg mal für die SPD gesagt hat, wer Führung bestellt, bekommt sie auch 2009, wurde dann ja übertragen, jetzt bestellen wir Führung. Nur die Wahrheit ist, in unserem System mit Koalitionspartnern, Koalitionsregierungen, wo ein Koalitionsvertrag existiert, in dem steht, keiner wird überstimmt, Entscheidungen im Kabinett erfolgen einvernehmlich, ist das mit diesen Machtworten und mit der Faust auf dem Tisch hauen ehrlicherweise nichts, was wirklich Realität ist. Man muss vor allem versuchen zu überzeugen, Kompromisse zu finden, Lösungen zu finden, dann hin und wieder auch mal Druck auszuüben. Und das funktioniert meistens nur, wenn man es hinter den Kulissen tut. Und deswegen hat er schon sehr viel von seinem Renommee und dem, was die Bürgerinnen und Bürger ja an ihm auch mal gut fanden, investiert und verbraucht, um diese Regierung zusammenzuhalten. Und ich glaube, dass es dann ganz menschlich ist, dass dann, wenn das an so einem Moment auch nicht weitergeht und man es auch nicht versteht und es auch falsch findet, dass man dem dann auch mal Ausdruck verleiht.
Die Idee nach dem Wahlsieg 2021 war, so hat er es formuliert, eigentlich kennen mich die meisten Deutschen noch gar nicht richtig. Jetzt lernen die Deutschen mich kennen und gemeint ist damit, sie lernen einen Kanzler kennen, der vielleicht jetzt nicht obercharismatisch ist, der jetzt auch nicht besonders emotional ist, zumindest zeigt er das nicht, aber der weiß, was er tut. Und wenn die sehen können, wie gut ich als Politiker bin, dann werden die mich selbstverständlich 2025 wiederwählen. Was ist auf dem Weg dahin jetzt schiefgegangen?
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der dazu geführt hat, dass auf einmal zum Beispiel im letzten Jahr über 21 Milliarden Euro, die wir nicht eingeplant hatten für diese Ausgaben, ausgegeben werden mussten. Für Waffenhilfe 8 Milliarden, für die ukrainischen Geflüchteten über 7 Milliarden, für Wirtschaftshilfe zur Stabilisierung unserer Energie. Und da habe ich jetzt noch nicht mal die 20 Milliarden für die erneuerbare Energienumlage und Strompreissteuersenkung und so eingerechnet. Das ist sehr, sehr viel Geld. Mehr als der bisherige Hamburger Haushalt für ein ganzes Jahr. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt. Das heißt, viele Projekte, die sich die Regierung vorgenommen hatte, gingen dann nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten, wenn man so will, schiefgegangen ist. Und dann sind ja ganz neue Herausforderungen mit diesem Krieg auch für Deutschland verbunden gewesen. Also wir hatten fast 60% unseres Gases kam aus Russland. Das war dann im August 2022 auf einmal zu Ende. Wir hatten dummerweise kein einziges Flüssiggasterminal, auch wenn ein Hamburger Bürgermeister namens Olaf Scholz schon dafür geworben hat, dass man so etwas bräuchte. Und wir mussten also in Rekordzeit dafür sorgen, dass wir überhaupt von woanders Gas kriegen können. Haben wir geschafft. Und dann knallten die Preise durch die Decke. Eine Verzwanzigfachung des Gaspreises auf den europäischen Märkten. Und dann hat man uns ja prophezeit, dass es hier einen Wutwinter geben würde und Aufstände, alles nicht eingetreten. Und jetzt gibt es dieses Präventionsparadox, dass sagt auch, there ain't no glory in prevention. Also es gibt keine wirkliche Belohnung dafür, wenn du etwas verhinderst. Weil das, was du verhindert hast, hat ja keiner mitgekriegt. Und deswegen kann dich auch keiner dafür loben, dass das nicht eingetreten ist. Und das war aus meiner Sicht das, was in dieser ersten Phase tatsächlich zu diesen Schwierigkeiten geführt hat. Nochmal, wenn man sich die Werte, die Zustimmungswerte für Olaf Scholz, auch für die drei Koalitionspartner, die damaligen, anguckt, in der Zeit von der Wahlentscheidung im September 21 bis dann Februar, März, waren die Leute mit ihrer Wahl, mit dem, wie sie Olaf Scholz fanden, wie er sich in den Koalitionsverhandlungen präsentiert hat. Ja, wir erinnern uns, Christian Lindner hat Elogen noch gehalten, einen ganz neuen Olaf Scholz kennengelernt. Robert Habeck hat ihn in den höchsten Tönen gelobt, wie er das geschafft hätte, diese drei unterschiedlichen Partner immer wieder zusammenzubinden, neue Ideen zu entwickeln. Und das war ja auch so eine Stimmung überall. Also das habe ich jedenfalls in Berlin wahrgenommen, dass alle sagten, oh, es ist so wohltuend, jetzt mal keinen Streit und ihr macht das hinter verschlossenen Türen, auch wenn uns das als Journalisten total nervt, dass wir nichts mitkriegen. Aber es ist gut, wenn ihr dann euch vor die Presse stellt, das Ergebnis präsentiert. Und dann kam dieser Krieg.
Aber wie kann es sein, dass all diese Dinge, die ja offensichtlich funktioniert haben, ihm nicht angerechnet werden? Sondern dass er auf einmal dasteht und ja tatsächlich einer der unbeliebtesten Spitzenpolitiker Deutschlands ist. Obwohl, alles was du aufgezählt hast, ne, wir sind nicht in den Krieg mit reingezogen worden, die Gasmangellage ist ausgeblieben, in der Zwischenzeit beruhigen sich die Preise auch wieder ein bisschen. Die Wirtschaft, ja, die Wirtschaft ist in einer schwierigen Phase, aber muss man natürlich sagen, weil gerade die Industrie in Deutschland natürlich aufgebaut war auf das billige Gas aus Russland, dafür kann jetzt keiner was. Warum geht das alles mit ihm nach Hause? Und zum Beispiel nicht mit Boris Pistorius und anscheinend auch zeitweise nicht mit Robert Habeck.
Weil er der Regierungschef ist und er hat diese Regierung angeführt. Nun ist das ja nichts, was auf Deutschland beschränkt ist. Wenn wir überall in Europa, sogar auf die Welt gucken, ist das so, dass die Regierung eigentlich fast überall abgestraft worden sind. Seien es linke Regierung, seien es rechte Regierung. Wir wollen jetzt verhindern, dass uns das auch passiert am 23. Februar. Aber das ist ja ein Phänomen, weil die Leute natürlich sauer sind. Die waren nach 3 Jahren Corona eh schon ziemlich genervt von dem, was Politik ihnen so angetan hat aus ihrer Sicht. Und dann kam, als wir uns alle so nach der Omikron-Variante, du erinnerst dich, gefreut haben, jetzt geht's endlich wieder unbeschwert ohne Maske ins Leben. Und dann kam dieser Überfall Russlands auf die Ukraine, dann kamen diese ganzen schwierigen Dinge, auch die Sorge, ob das jetzt sich ausweitet und diese furchtbaren Bilder und das hat ja die Stimmung gedrückt und dann kamen die ganzen wirtschaftlichen Folgen und die hohe Inflation, auf einmal war der Döner bei 7-8 Euro, das war noch gestern noch 3,50 und ich glaube, dann guckt man natürlich, und leider hat man dann nicht gesagt, das ist alles Herr Putin, der uns das hier antut und die Wut hat sich auf Herrn Putin gerichtet, sondern natürlich ist der Regierungschef derjenige, der das Gesicht dann auch für all das ist.
Das stimmt. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir auf die Wahl zusteuern und man staunt und sieht diesen Regierungschef, wenn man ihn trifft, relativ gut gelaunt und denkt, woher kommt diese gute Laune? Ist es wirklich so, dass Olaf Scholz, dass ihr bei der SPD glaubt, wir haben ja jetzt 6 Wochen vor der Wahl, dass sich 2021 nochmal wiederholt und aus welchem Grund? Damals konnte man es nachvollziehen. Damals war eure Idee, eigentlich finden die Leute die Merkel ganz gut und suchen jemanden, der so ist wie Angela Merkel. Und das ist nicht Armin Laschet gewesen und Annalena Baerbock gar nicht, die haben auch den ein oder anderen Stockfehler gemacht. Aber Olaf Scholz sagte über sich selber, ich bin ja so eine Art männliche Merkel. Und das ist aufgegangen. Woher kommt jetzt dieser Optimismus, obwohl man ja feststellt, Umfrage für Umfrage kommt rein und es fegt sich quasi nichts, außer, dazu kommen wir gleich, bei der AfD.
Der Optimismus kommt daher, weil die Hoffnung ist, dass Wahlkämpfe es uns ermöglichen, über Politik zu reden. Und dass die Bürgerinnen und Bürger, die ja jetzt nicht so wie wir die Nerds sind, die die ganze Zeit sich damit beschäftigen, was macht der Scholz und wie ist das da und was macht der Merz und der Lindner und der Habeck, sondern die fangen jetzt an, sich Gedanken zu machen darüber, wen sie wählen sollen. Die interessieren sich sehr für Politik, die sind auch interessiert, hören deine Podcast, wollen wissen, was los ist, aber die Frage, wen sie wählen, die entscheiden sie relativ kurz vor der Wahl, die meisten jedenfalls. Und deswegen sind Wahlkämpfe eine gute Gelegenheit, über das, was man selber vorhat, zu reden. Also damit es nicht darum geht, jetzt strafe ich euch ab für die Vergangenheit, sondern es gibt euch jetzt eine relativ klare Entscheidung. Wollen wir Friedrich Merz als Bundeskanzler oder Olaf Scholz. Das sind die realistischen Optionen. Und das führt dann zu einer Zuspitzungssituation, wie ich sie schon damals 21 auch vorhergesagt habe. Und ehrlicherweise, du erinnerst dich, schon 2018, damals habe ich noch gesagt, es wird zwischen Robert Habeck, Annegret Kramp-Karrenbauer und Olaf Scholz entschieden. Und ich glaube, dass Olaf Scholz da die besten Chancen hat. Und jetzt ist es eben die Entscheidung, die die Deutschen haben. Wollt ihr Friedrich Merz oder wollt ihr Olaf Scholz? Wollt ihr ein Wahlprogramm der Union? Könnte ich jetzt viel zu sagen, aber wir wollen ja hier über Olaf Scholz und nicht über die bösen anderen reden. Oder wollt ihr das, was Olaf Scholz vorschlägt und was die SPD vorschlägt? Und da bin ich ganz optimistisch, dass die meisten, wenn sie drauf gucken, sagen, das ist vielleicht doch ganz gut, da jemanden, der Erfahrung hat, zu nehmen und nicht jemanden, der noch nie ein Ministerium oder ein Regierungsamt von innen quasi gesehen hat.
Aber ist die Wahrheit nicht die, dass Friedrich Merz, weil der Abstand so groß ist, jetzt nur eins machen muss und man hat den Eindruck, er tut es ja auch, einfach nicht die Fehler machen, die Armin Laschet und Annalena Baerbock gemacht haben, möglichst gar nichts machen und Tag für Tag runterzuzählen, bis die Bundestagswahl ist und dann ins Ziel zu kommen. Und dass die Angriffsfläche vielleicht gar nicht da ist. Vielleicht gibt es ein, zwei Duelle, hoffentlich gibt es eins ganz am Ende. Es gibt eins bei ARD und ZDF. Aber was soll genau passieren? Also die Wahrheit ist doch, Friedrich Merz muss Fehler machen, sonst geht er durchs Ziel.
Ich glaube mehr an die Bürgerinnen und Bürger. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, ob jetzt der andere Fehler macht, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger sich angucken, was mit dem anderen denn kommen würde. Also wenn man so will, der Fehler ist ja schon gemacht, das ist das Regierungsprogramm der CDU. Da stehen Dinge drin, die die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht richtig finden. Und wenn man sagt, was man versuchen sollte, seriöse Politik zu machen, wenn ich da eine 100 Milliarden Finanzierungslücke pro Jahr drin habe, muss man ja die Frage stellen, und wer soll das eigentlich bezahlen? Also nehmen wir jetzt mal die Steuervorschläge. Die sagen, der Solidaritätszuschlag, den jetzt nur noch die Spitzenverdiener bezahlen, soll abgeschafft werden. Ich habe das damals im Wahlkampf mal anhand des Beispiels Friedrich Merz ausgerechnet. Mit 1 Million hatte er damals Jahreseinkommen. Sind das 24.000 Euro, die er an Steuererstattung bekommen würde? 24.000 Euro, das ist mehr als manche Leute verdienen. Insgesamt sind der Soli 12 Milliarden Euro. Die brauchen wir bitte. Und ich frage mich, ist das was die Deutschen wirklich wollen, dass Leute, die so viel verdienen, wie Friedrich Merz damals verdient hat, nochmal zusätzlich 24.000 Euro im Jahr kriegen? Ich glaube nicht. Und über diese Fragen, glaube ich, wird jetzt in den nächsten Wochen diskutiert und dann werden die Programme der Parteien, da wird das, was die Kanzlerkandidaten anbieten, gewogen und dann werden sich die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung bilden.
Im Moment sieht es so aus, als ob es so eine Art lachende Dritte gibt und das ist nicht Robert Habeck, der vor einer Woche gesagt hat, ja, mal abwarten, ob nicht dann doch, wenn die dann in der Wahlkabine stehen und dann denken sie, oh, Merz wollte ich nicht, Scholz will ich nicht, dann wähle ich doch Robert Habeck. Im Moment sieht es aus, dann wähle ich Alice Weidel. Ich meine, die Vorstellung, dass die AfD in Richtung von einem Viertel der Stimmen kommt, das muss ja sowohl Friedrich Merz als auch Olaf Scholz irgendwie ziemlich belasten.
Das stimmt, das ist so und das ist, wie Olaf Scholz sagen würde, das bedrückt einen. Es ist aber natürlich was los und viele Leute haben das Gefühl, das ist die beste Art, wenn du willst, den ausgestreckten Mittelfinger mal den Herrschenden zu zeigen und zu sagen, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, alles das, was die fordern, wäre für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft, für die Arbeitsplätze tödlich. Es ist aber ja richtig was los. Also ich habe darüber gesprochen, die Inflation. Wir hatten die größten Reallohnrückgänge in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind die Reallöhne nicht so stark zurückgegangen wie 2022, -4%. Die Inflation so hoch wie seit 50 Jahren nicht. 1,6 Millionen Geflüchtete alleine in 2022 und 2023, also eine Stadt wie München mit dem Wohnungsbedarf, Schulbedarf, Kita, Integration und dann der Krieg und unsere Unterstützung der Ukraine. Und wenn man in Teile des Landes geht, in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch bei vielen anderen im Westen, die sind überhaupt nicht einverstanden damit, dass Deutschland die Ukraine militärisch unterstützt. Die sagen, irgendwie müsste es doch möglich sein, dass da jetzt Verhandlungen kommen. Und wenn ihr weiter Waffen liefert, verlängert ihr das Leiden nur. Ich nenne das die Zauberstabpolitik. Das sind so Leute, die sagen, wenn man nur Hex-Hex macht, dann ist die irreguläre Migration bei Null. Und nochmal Hex-Hex und dann endet der Krieg Russlands gegen die Ukraine und Hex-Hex wird alles gut. Und die meisten spüren, dass das vermutlich nicht so ist. Aber es ist natürlich wahnsinnig attraktiv in dieser komplizierten Welt mit all den Problemen, diesen einfachen Ausweg zu sehen. Und deswegen geht es ihnen im Moment so gut. Ich hoffe, dass wenn klar wird, es ist die Auseinandersetzung zwischen Herrn Merz und Olaf Scholz, dass dann auch deutlich wird, Stimmen für andere sind eigentlich verschenkt, wenn es um diese zentrale Frage geht.
Gerald Knaus, der Migrationsforscher, hat neulich gesagt, das Problem, was man in Deutschland hat und was Politiker nicht sehen, ist, die deutsche Politik muss dieses Thema Migration abräumen. Wenn man heute sich die Umfragen anguckt, ist es das Thema Nummer eins. Also vor der Wirtschaft, weil die mal denken, die Wirtschaft, das ist das Thema Nummer eins. Hat er da recht? Hat einfach die Regierung oder die deutsche Politik, die demokratischen Parteien, dieses Thema viel zu lange eben nicht so behandelt, wie man es behandeln hätte müssen, damit es kein Thema mehr ist, weil am Ende ist dieses Thema das Thema, was der AfD die Stimmen bringt.
Wenn man sich die Ergebnisse anguckt und auch guckt, was wir alles gemacht haben, dann kann man, glaube ich, nicht sagen, dass wir das ignoriert oder
zu wenig unterschätzt
gemacht, hätten oder zu wenig gemacht hätten. Das war etwas, was wir von Anfang an gemacht haben. Wir alle wissen, Olaf Scholz hat in seinem Leben ein einziges Buch geschrieben, Hoffnungsland. Das dreht sich um das Thema Migration. Und da hat er seine Philosophie, wenn man so will, zur Migration relativ deutlich gemacht. Eine Klarheit, dass wir eine humanitäre Verpflichtung haben, Menschen aufzunehmen, die Schutz brauchen, aber auch eine Klarheit, dass diejenigen, die unter keinen Umständen einen Schutzanspruch haben, auch wieder zurück in ihre Heimatländer müssen. Und das hat dann ganz viele Folgen und wir haben unendlich viele Runden mit den 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten gedreht. Und wir haben tatsächlich so viel an Gesetzen gemacht, an Veränderungen vorgenommen, wie keiner vor uns. Das hat dann zur Folge auch, dass wir es geschafft haben, in Europa nach 8 Jahren Verhandlungen dieses gemeinsame europäische Asylsystem GEAS zu verabschieden. Tritt jetzt leider erst in ein paar Jahren richtig voll in Kraft, aber wir werden es jetzt schon vorher hier umsetzen. Und wenn man auf die Zahlen guckt, die Zahl der Asylgesuche im letzten Jahr, in 2024, im Vergleich zu 2023, ist um 35% zurückgegangen. Die Zahl der Asylanträge genauso. Die Zahl der Abschiebungen ist deutlich erhöht worden. Und das meine ich so, wenn man diese Schritte, was alles erreicht worden ist, nicht mehr zur Kenntnis nimmt, weil man das Gefühl hat, es gäbe diesen Zauberstab, in dem ich das auf null reduzieren kann. Der, glaube ich, tut der Debatte einen Tort an und damit ist ja alles das, was man macht, nie genug, wenn es immer dieses Gefühl gibt, es könnte auch auf null reduziert werden. Und jede und jeder weiß in der Geschichte der Menschheit, es ist nie gelungen, Migration vollständig auf null zu bringen.
Aber das Schlimme ist doch auch, dass offensichtlich all diese Argumente, dass der Kanzler und auch die SPD die Menschen mit all diesen Argumenten, die du jetzt aufzählst und von denen du noch mehr aufzählen könntest, anscheinend gar nicht mehr erreicht.
Das ist ein Problem, das wir haben. Das könnte ich den Ball zurückgeben und sagen, dann lass doch mal Podcasts zu den Inhalten machen und lass uns doch mal über wirklich die Migrationspolitik reden mit Gerald Knaus und dann fragen, welche Vorstellungen haben denn die einzelnen Parteien.
Aber gibt es ja alles. Aber man hat das Gefühl, nee, die Leute, ich will nicht sagen, der Kontakt zwischen der Kanzlerpartei SPD und einem größeren Teil der Menschen ist abgebrochen. Aus welchen Gründen auch immer.
Wenn wir nochmal uns zurückerinnern, was das Problem der Koalition war, war das ja, dass vielfach die Dinge, die wir dann beschlossen haben, die aus meiner Sicht auch sehr gut waren, dann, wenn man so will, zerredet worden sind. Weil jede einzelne Partei, also meistens die beiden kleineren Koalitionspartner, immer nochmal deutlich machen mussten, dass sie eigentlich was ganz anderes gewollt hätten und dass sie eigentlich mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden sind. Und das heißt, wir hatten kein, wenn man so will, Kartell des Gutübereinanderredens. Nun ist die Aufgabe der Opposition, die Regierung zu kritisieren. Wir haben drei Parteien mit AfD, BSW und Partei Die Linke, deren Aufgabe ist, schlechte Laune zu verbreiten und so zu tun, als ob, wenn die Regierenden nur einigermaßen klug wären, es alles ganz einfach wäre. Dann haben wir euch als Journalistinnen und Journalisten, die ja auch kritisch den Mächtigen, den Regierenden auf die Finger hauen. Und wenn dann die eigene Koalition nicht mehr gut redet und die Erfolge und das, was sie gemacht hat, verkündet, dann verbreitet sich in der Tat schlechte Stimmung. Und wenn sich dann der Bundeskanzler in eine Sommerpressekonferenz setzt und mal vorsichtig darauf hinweist, dass es auch einige Erfolge gibt, wird ihm gesagt, ob er auf einem Parallelplaneten lebe, in einer Parallelwelt, und er hätte offensichtlich den Kontakt zur Realität verloren. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber ich finde, wir dürfen uns da nicht und sollten uns auch nicht beschweren, sondern fröhlich ran. Und jetzt ist im Wahlkampf genau die Zeit, über genau diese Dinge und vor allem über das, was in Zukunft sein soll, zu reden.
Das ist ja das Besondere an Olaf Scholz, dass er bei all diesen Rückschlägen einfach so weitermacht. Ich will nicht sagen, als wäre nichts gewesen, aber ein bisschen schon. Wir erinnern uns, als er damals nicht SPD-Vorsitzender wurde und alle gesagt haben, das war es jetzt mit der Karriere von Olaf Scholz, und er macht weiter und wird Bundeskanzler. Übrigens, weißt du, wer von ihm ja stark gelernt hat? Friedrich Merz, der ja das gleiche Prinzip, der zweimal. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Der zieht das jetzt durch. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so?
Ja, das glaube ich. Also Olaf Scholz ist jetzt 66, hat doch ein ganz erfolgreiches Leben, hatte das schönste Amt, finde ich, nämlich Hamburger erster Bürgermeister sein zu dürfen. Dann das wichtigste Amt mit dem des deutschen Bundeskanzlers, hat zwei wichtige Ministerien in schwierigen Zeiten geführt und kann, glaube ich, schon sagen, dass er für dieses Land sehr, sehr viel erreicht hat. So, und ich finde, es ist eine unvollendete, deswegen hoffe ich, dass er die Chance hat, dass wir die Chance haben, das auch über 25 hinaus machen zu können. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn es wieder erwarten nicht klappen sollte, dann wird es ihn nicht in eine tiefe Lebenskrise stürzen, weil das Leben ja auch neben der Politik noch anderes aufweist. Ich glaube, man kann das gerade bei Angela Merkel ganz gut sehen, dass sie, glaube ich, ein ganz fröhlicher Mensch ist, auch ohne das Amt.
Und man muss ja sagen, er hat etwas geschafft, was er sich lange vorgenommen hatte, wenn man Klaus von Dohnen. Wann wusstest du, der will Kanzler werden? Du bist angefangen, als er...
Ich war 2002 im November, als er also Generalsekretär der SPD war. Und ich kann es ehrlicherweise nicht zuordnen, jetzt einer Jahreszahl. Dass er Kanzlermaterial, wenn man so will, ist, das haben sehr viele sehr früh gesehen, ich auch. Mhm. Aber es gehört ja auch zur Wahrheit, das kannst du kaum planen. Also das ist ja nichts, wo du so eine Art Karriereweg dir puzzelst und dann genau
wobei
das
machst. Wobei es ja bei ihm so aussah, ne? Bis hin zu, dass er 2018 genau vorhergesagt hat, wie es 2021 gekommen ist.
Das stimmt, weil in dem Moment, als er Vizekanzler war und Finanzminister war, war natürlich das Ziel, Angela Merkel dann nachzufolgen. Weil klar war, die würde nach 16 Jahren jetzt nicht nochmal antreten. Und unsere Überlegung war, wenn wir das klug anstellen, dann gibt es eine Chance, dann als Kanzler ins Kanzleramt einzuziehen, und so ist es dann ja auch gekommen.
Also mit anderen Worten, er hat sein Ziel erreicht. Das heißt, die Traurigkeit, wenn das dann nicht weitergeht, wäre gar nicht so groß?
Er ist niemand, der jetzt das Ziel definieren würde, ich möchte Bundeskanzler werden. Also er ist ja, kennst ihn auch, ein ziemlich uneitler Mensch. Ja. Der macht sich jetzt nichts daraus und schreitet jetzt nicht durch die Gegend und findet sich wahnsinnig bedeutend. Sondern ihn treibt um das, was er mit diesem Amt machen kann und das, was er für das Land machen kann. Und diese Motivation bleibt, so ist mein Eindruck, immer noch, was für die Bürgerinnen und Bürger zu machen. Der ist mal nicht umsonst Fachanwalt für Arbeitsrecht geworden, also für diejenigen, die jemanden brauchen, der sich für sie einsetzt.
Kann man sagen, dass er Bundeskanzler geworden ist, weil er der Überzeugung ist, dass er das besser kann als viele andere?
Ja.
Das ist der Grund.
Das ist nicht der Grund.
Es ist so eine, wie Robert Alexander es gemacht, so eine inhaltliche Eitelkeit. Also gar nicht so sehr eine persönliche.
Ja, also persönliche Eitelkeit, glaube ich, hat er wirklich null. Nee. Und inhaltlich hat er, ich finde nicht ganz zu Unrecht, das Gefühl, dass er schon ein paar Ideen beisteuern kann und häufig aus sehr schwierigen Lagen immer noch was gemacht hat. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel so viele Jahre mit ihm zusammenarbeite, weil es wenn man so will, nie langweilig wird und weil es immer eine Herausforderung ist, mit jemandem, der sich so auskennt in Politik und der so viele Ideen entwickelt, mithalten zu können und ihn irgendwie dabei unterstützen zu können.
Endet eure Zusammenarbeit jetzt so oder so, egal wie die Wahl ausgeht, weil das haben wir hier in Hamburg, aber auch bundesweit wurde das aufmerksam registriert. Du trittst, verbessere mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, zum allerersten Mal als Kandidat für den Bundestag an. Bist in Hamburg auf Platz 1 der Liste gewählt worden, versuchst hier ein Direktmandat in Eimsbüttel zu bekommen. Und dann denkt man, okay, der Schmidt geht auf Nummer sicher. Falls es nicht klappt, ist er wenigstens Bundestagsabgeordneter.
Nö. Also ich möchte meinen Job als Chef des Kanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben gerne weitermachen und auch gerne weiter mit Olaf Scholz zusammenarbeiten. Wir haben noch ein bisschen was vor. Und diese Bundestagskandidatur ist für mich der Ausdruck, dass ich gerne alles mit reinwerfen möchte und mich mit voller Kraft einsetzen möchte, dass das auch klappt. Mhm. Wenn es ein schlechtes Ergebnis für die SPD geben sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den Bundestag komme, ziemlich gering. Mhm. Weil das neue Wahlrecht es sehr viel schwieriger macht. Also ich müsste ja nicht nur das Direktmandat in Eimsbüttel gewinnen. Beim letzten Mal hat es der Grünen-Bewerber mit 400 Stimmen Vorsprung gegenüber meinem Freund Nils angeschafft, sondern es müsste dann auch noch ein gutes SPD-Ergebnis in Hamburg sein, damit tatsächlich alle, die zwar in dem Wahlkreis gewinnen, aber nicht wissen, ob sie dann tatsächlich reinkommen, auch reinkommen können, weil es genug Zweitstimmen gab, die quasi diese direkt gewonnenen Mandate dann auch in den Bundestag schicken.
Das ist das Verrückte an so einer Wahl, dass man jetzt noch, ich hab's gesehen, jeden Tag hast du jetzt, kann man gar nicht zählen, Dutzende von Terminen so. Und plötzlich ist es hopp oder top.
So ist es. Das ist aber auch das Schöne. Und wir haben halt befristete Arbeitsverträge, die Bürgerinnen und Bürger, die unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind. Das sind ja die Angestellten der Bürgerinnen und Bürger. Die entscheiden jetzt, ob sie den Arbeitsvertrag verlängern wollen oder nicht.
Wir kommen gleich zum Ende, aber du musst einmal noch sagen, weil das ist, was einen umtreibt, für alle, die Olaf Scholz besser kennen. Es gibt ja tatsächlich einen Olaf Scholz.
It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair. The best place to buy furniture, decor and anything else you can think of to create a home you absolutely love. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you. Wayfair, every style, every home.
Hinter den, also wenn die Kameras aus sind, wenn die Mikrofone aus sind. Ich kenne wenige Politiker, die so gern und so viel und so ausführlich Politik erklären können und zu jeder Frage eine Lösung haben und so. Und die Frage, die sich alle stellen, die das mal erlebt haben, ist, warum nochmal zeigt er das nicht öfter diesen anderen Olaf Scholz, der ja durchaus auch, also ist jetzt kein Spaß, kein Oberwitzbold, das ist er nicht. Aber diesen anderen Olaf Scholz, der sehr flüssig reden kann, der sehr lange reden kann, der vielleicht sogar mal Kolleginnen und Kollegen nachmachen kann, warum zeigt er den nicht vor den Kameras oder kommt das jetzt, nachdem er ja auch einmal aus der Haut gefahren ist?
Also erstens finde ich, solltest du ihn das selber fragen. Du hast ihn ja demnächst hier im Podcast. Die Chance kommt. Und zweitens.
Weil ich sag, die Antwort habe ich habe ihn ja schon mal gefragt. Hm? Die Antwort ist immer, ich bin, wie ich bin.
Das aber hätte ich jetzt auch fast gesagt.
Ja, aber er ist ja auch so, oder? Es gibt doch diese andere.
Es gibt diese andere Facette. Manche haben ja dann in der SPD, in der Bundestagsfraktion bestimmte Dinge gesagt, Mensch, dieser drinnen Olaf soll jetzt auch mal der draußen Olaf werden. Es hat aber ja was damit zu tun, dass die ständige Beobachtung durch deine Kolleginnen und Kollegen dazu führt, dass ja inzwischen aus Äußerungen, insbesondere wenn es dann längere Äußerungen sind, einzelne Teile rausgenommen werden, ohne Kontext und dann einem vorgehalten werden. Das heißt, die meisten Politikerinnen und Politiker sind sehr vorsichtig mit öffentlichen Äußerungen, weil sie wissen, es wird jetzt nicht nur immer alles von freundlichen Menschen beguckt. Und dann, wenn man einen falschen Halbsatz gesagt hat, nicht im Hintergrund, sondern da, wo eine Kamera oder ein Mikrofon mitläuft, das wird über soziale Medien verstärkt und dann einem vorgehalten. Und das führt, ist meine Beobachtung, nicht nur bei Olaf Scholz, sondern bei vielen dazu, dass sie dann, wenn das Mikrofon oder die Kamera an ist, sehr viel vorsichtiger agieren.
Aber stimmt dann der Satz, ich bin, wie ich bin eigentlich? Denn ich frage mich gerade, wenn Olaf Scholz so wäre, wie ihn viele Menschen kennen, dann hättest du es mit ihm ja nicht so lange ausgehalten, oder?
Das stimmt wahrscheinlich. Ich halte es deswegen mit ihm aus, weil ich ihn gut finde und weil ich ihn mag. Und in der Tat, wenn er so wäre, wie das Zerrbild aus meiner Sicht, das in der Öffentlichkeit von ihm geprägt wird, wäre, dann wäre ich ja oder müsste ich ja masochistisch veranlagt sein. Das bin ich nicht.
Wollte ich gerade sagen. Ich danke sehr, dass du heute hier warst. Wie gesagt, es sind so ein bisschen die SPD-Wochen, in der, man weiß es nicht.
Los Wochos.
Man weiß es nicht, wie es ausgeht mit dieser Wahl. Aber ich will ja nicht sagen, dass wir nicht eine Art Fazit gezogen haben, weil das Scholz-Update, so viel kann ich sagen, wird es nicht geben, wenn Friedrich Merz Kanzler ist. Dann ist es irgendwie komisch. Lieber Wolfgang, vielen Dank, dass du da warst. Nächste Woche, wie gesagt, Saskia Esken. Was soll ich Saskia Esken fragen, womit ich sie total überrasche? Hast du noch schnell einen Tipp?
Nee. Das ist auch euer Job, finde ich. Wir sollten nicht anfangen, als Politiker Journalisten Fragen vorzugeben.
Ich habe da eine Idee. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you.
Wayfair, every style, every home.